Danke, wir haben schon viel gebetet, deswegen steige ich sofort ein. Aber vielleicht ein Hinweis am Anfang. Also ich habe bemerkt, dass wir werden zwei oder vielleicht drei Sonntage im Buch Prediger sein. Und das ist zu viel, um auf einem Handzettel zu drücken. Deswegen ermutige ich euch, eine Bibel mitzubringen, weil ich werde dann durch den Text gehen. Ich versuche das heute so langsam zu machen, sodass es ein bisschen Sinn macht. Wir haben noch nicht festgelegt, mit welcher Version wir arbeiten wollen in der Gemeinde, in den Gottesdiensten. Deswegen haben wir noch nicht Bibeln gekauft. Und wir haben uns überlegt, ganz billige Bibel zu kaufen von einer Version, um auszutesten. Aber die wir haben wollten, sind nicht mehr vorhanden. Also bring mit entweder Schlachter- oder Luther-Version. Die werde ich normalerweise benutzen, aber auch werden wir auch, also andere werden auch verständlich sein. Das Buch Prediger, auf Englisch Ecclesiastes, auch Kohelet genannt im Hebräischen, ist das etwas andere Buch der Bibel. Und wenn man das erste Mal liest, fragt man sich, vielleicht haben einige von euch gerade gefragt, als es gelesen wurde, wie es überhaupt in die Bibel aufgenommen wurde. Der Ton ist oft ironisch oder sogar zynisch. Der Inhalt scheint weitgehend skeptisch zu sein, wie man schon beim zweiten Vers merkt. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Manchmal fragt man sich, ob der Verfasser überhaupt an Gott glaubt. Und vielleicht sollen wir mit ihm anfangen. Wer ist dieser Verfasser? Das wissen wir nicht genau. Auch wenn die Luther-Version behauptet, als Überschrift der Prediger Salomo, ist es nicht eindeutig. Es fängt eindeutig ist nicht, wer der Verfasser ist, aber eindeutig ist, dass es zwei Verfasser gibt. In diesem Sinn, wir sehen im Text, der gerade gelesen wurde, dass es im dritten Person angefangen hat, in der dritten Person. Dies sind die Reden des Predigers, ein Hinweis auf diesen Verfasser. Aber ab dieser Lesung, im nächsten Vers, Vers 12, geht es in der Ich-Form weiter. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem. Also, der Großteil stammt aus dem Feder, oder vielleicht würden wir sagen, aus dem Mund dieses Predigers. Von ihm wissen wir, dass er ein Nachkomme Davids war und König in Jerusalem. Wir wissen von einem Sohn Davids, den Gott mit Weisheit reichlich beschenkt hat und der sich für die Philosophie und auch für die Naturwissenschaft interessiert hat. Er ist der bekannteste unter den Söhnen Davids und er hieß Salomo. Und Vers 16 in Kapitel 1 beschreibt sehr gut, was wir schon von diesem Salomo wissen. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Insofern ist der Titel bei Luther nicht nur Rätselraten. Es ist wahrscheinlich, dass der Prediger Salomo war, aber das können wir nicht 100% wissen. Wo wir aber sicher sein können, ist, dass er jemand war, für den der Glaube nicht selbstverständlich war. Man merkt, indem man das ganze Buch liest, das ist jemand, der nicht nur von Zweifel gehört hat, er hat ihn auch erlebt. Er ist einer, der wohl weiß, wie sinnlos das Leben oft zu sein scheint. Er ist ein Mann, der sich nicht von schwierigen Fragen unseres menschlichen Daseins abgeschirmt hat, sondern sich damit auseinandergesetzt hat. Und man merkt auch, dass er viel erlebt hat. Man würde vielleicht sagen, er hat richtig gelebt. Er hat aber anonym geschrieben, und das werden wir anerkennen, indem wir ihn einfach der Prediger nennen. Die Einleitung was wir als Lesung hatten, und das Nachwort wurde aber von jemand anders geschrieben, der sich nicht in diese Ich-Form ausgedrückt hat. Es gibt auch mittendrin, so halbwegs durch, in Kapitel 7 auch ein kleiner Hinweis, als ob wir nicht vergessen soll, dass er da ist. In 7,72 heißt es plötzlich: Schau, das habe ich gefunden, spricht der Prediger. Also ob die andere Stimme auch gehört werden will. Und vielleicht sollen wir diese andere Stimme der Herausgeber nennen. Derjenige, der die Einleitung und das Ende geschrieben hat. Und dabei werden wir nächste Woche oder übernächste Woche sehen, im Nachwort sozusagen ein bisschen Tipps gegeben hat, wie wir das am besten interpretieren, was wir hier haben. Also fangen wir an, ein bisschen durch den Inhalt zu gehen. Das hebräische Wort hinter eitel heißt Hebel und wird unterschiedlich übersetzt. Hier Luther hat eitel, es ist alles ganz eitel. Die Grundbedeutung ist Dunst oder ein Hauch. Es wird dann weiter für alles benutzt, das im übertragenen Sinn leicht verpufft. Etwas, was vergänglich ist oder vergeblich oder sinnlos oder nichtig oder eben eitel. Und von daher habe ich diese Predigt, seht ihr nicht, weil ich heute halt keinen Dingsbums aus dem Beamer habe, aber der Titel lautet Die unerträgliche Nichtigkeit des Seins. Einige werden merken, das ist eine Anspielung auf ein Roman, der heißt Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, genau. Und in die Richtung geht es auch. Die Schlachterversion benutzt das Wort Nichtigkeit. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Oh, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig, heißt es in Vers 2. Sozusagen die Zusammenfassung vom Herausgeber. Die Zusammenfassung von dem, was der Prediger zu sagen hat. Nun wollen wir vom Prediger selbst hören, wie er zu dieser Meinung gekommen ist. Wenn es überhaupt seine endgültige Meinung ist, dass alles nur nichtig ist. Aber auch wenn wir nur vorläufig, wenn das nur eine Station auf seiner Reise war, wollen wir mit ihm auf diese Reise einsteigen. Und ich denke, wir können ihn als eine Art Reiseführer betrachten. Ein etwas anderer Reiseführer auf eine etwas andere Reise. Nicht eine Reise, der uns durch eine Stadt oder eine Landschaft begleitet, sondern ein Reiseführer, der uns durch sozusagen die Landschaft des Lebens begleitet. Und diese Reise macht er nicht nur aus Spaß, sondern er hat großes Interesse daran. Er ist einer, der alles anschaut und scharf beobachtet. Einer, der alles verstehen will. Er ist nicht einer, der mit einfachen Antworten abgetan wird. Es geht ihm nicht nur um das, was er sieht und was er erlebt, sondern das Warum. Was ist der Sinn dahinter? So, werden wir jetzt in diese Reise einsteigen. Aber seid nicht erschrocken, wenn er nicht besonders fromm klingt. Und versucht mal, der Versuchung zu widerstehen, schnell wieder auszusteigen, wenn er zu zynisch und skeptisch klingt. Diese Versuchung könnte schon bei seiner Vorstellung vorkommen. Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und sehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Krumm kann nicht gerade werden, noch was zählt, gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Ein Motto für einen Student vielleicht. Wer viel lernt, der muss viel leiden. Aber ich möchte euch auf eine Redewendung aufmerksam machen, die mehrmals vorkommt in diesem Buch, immer wieder. Unter der Sonne. Und das ist die Perspektive, von der er schreibt. Das macht ihn schon ungewöhnlich im hebräischen Bibel, in unserem Alten Testament. Denk mal an die Propheten. Die sprachen ganz klar von einer anderen Perspektive, von der göttlichen Perspektive. Die Propheten wiedergaben die Stimme Gottes, die von oben kam, von außerhalb dieser Welt. Sie sahen und die beschrieben die Welt durch seine Augen. Sie gaben seine Anweisungen weiter. Beim Prediger ist diese Sicht der Dinge fast völlig ausgeblendet. Er betrachtet die Welt nur von der menschlichen Perspektive, zumindest während er diese Rolle als Reiseführer ausübt. Da ist er nicht ganz allein im Alten Testament, das Buch der Sprüche schaut die Welt auch von dieser Perspektive an. Aber im Buch der Sprüche fängt man an mit einer Voraussetzung, mit der allem verbunden ist. Und diese Voraussetzung ist, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und mit dieser Voraussetzung, einer Anerkennung, dass es der Herr gibt und dass man ihn respektieren soll, dann spricht Sprüche von dieser menschlichen Perspektive, mit dieser Voraussetzung, dass Gott da ist. Aber auf dieser Reise im Buch Prediger wird diese Voraussetzung zur Seite gelegt. Er will, dass wir zunächst das Leben in dieser Welt von der unter der Sonne Perspektive betrachten. Und wie der Naturwissenschaftler in seinem Labor Gegenstände unter sein Mikroskop bringt, um sie genauer zu untersuchen, so macht es der Prediger mit Fragen und Gegebenheiten des geistigen Lebens. Oder zum Bild des Reiseführers zurückzukehren, er macht immer wieder Halt, um uns auf Besonderheiten der geistigen Landschaft aufmerksam zu machen. Aber ich überlasse Ihnen nun die Führung und ich werde große Teile von Kapitel 2 lesen, ohne viel Kommentar. Der erste Aufenthalt auf dieser Reise ist die Freude. Er untersucht die Freude. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Aber siehe, das war auch eitel. Ich sprach zum Lachen, du bist toll und zur Freude, was schaffst du? Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leid mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Es war die Freude, eitel. Der zweite Aufenthalt ist die Leistung, vielleicht könnte man das so zusammenfassen, die Errungenschaften, die ein Mensch erledigt hat. Wie mit der Freude hat er viel Erfahrung damit. Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume. Und der dritte Aufenthalt wäre vielleicht der Besitz. Das Eigentum war bei dieser alle ineinander übergehen. Das Vergnügen ist auch hier dabei. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Hause geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge, und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Und da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Das war mein Teil von aller meiner Mühe. Und was hat das ihm gebracht? Was war die Weisheit, die er davon abgeleitet hat? Kein Gewinn unter der Sonne, alles eitel und Haschen nach Wind. Haben wir nicht auch diese Erfahrung gehabt? Kennen wir nicht diese Gefühle manchmal, wenn wir Tolles erlebt haben? Und dann plötzlich kommt das Gefühl, aber was ist der Sinn? Wo geht es weiter? Warum bin ich immer noch nicht befriedigt mit diesen tollen Erlebnissen? Wir können sie ignorieren oder wegstecken, aber nicht verneinen. Der vierte Aufenthalt ist die Weisheit selbst. Hier ist bestimmt Hilfe zu finden. Er bietet uns bestimmt mit seiner Weisheit, und Salomo hatte große Weisheit, einen Weg aus der Nichtigkeit oder zumindest einen Lichtblick. Da wandte ich mich zu betrachten die Weisheit und die Tollheit und Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man schon längst getan hat. Da sah ich, dass die Weisheit die Torheit übertrifft, wie das Licht die Finsternis. Dass der Weise seine Augen im Kopf hat, aber die Toren in der Finsternis gehen. Und ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem anderen. Da dachte ich in meinem Herzen, wenn es denn mir geht wie den Toren, warum habe ich dann nach Weisheit getrachtet? Da sprach ich in meinem Herzen, auch das ist eitel. Denn man gedenkt des Weisen nicht wie immer, ebenso wenig wie des Toren. Und in künftigen Tagen ist alles vergessen. Wie stirbt doch der Weise samt dem Toren? Warum ist alles so nichtig, so sinnlos? Eine Antwort ist wegen des Todes. Er trifft uns allen, egal wer wir sind. Egal wie wir gelebt oder gedacht haben, er macht alles unter der Sonne nichtig. Darum verdroß es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht. Dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. Und mich verdroß alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne. Das ist auch eitel. Und dann gibt es ein bisschen Selbstmitleid. Da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich mühte unter der Sonne. Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von all seinen Mühen, dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel, nichtig. Es ist leicht, ihn als unfromm oder skeptisch oder zynisch abzustempeln. Aber andere Worte würden auch passen. Ehrlich. Er drückt sich nicht vor der Wahrheit. Logisch. Konsequent in seinem Denken. Rigoros realistisch. Und auch wenn wir es nicht genauso radikal ausdrücken würden, erkennen wir nicht zumindest ansatzweise Spuren von unseren eigenen Gefühlen und Gedanken in dem, was er schreibt? Nichtig, nichtig. Unter der Sonne ist keinen Sinn für das Leben zu finden. Die Reise bis jetzt ist nicht besonders fröhlich gewesen. Die Stimmung ist vielleicht etwas betrübt geworden in unserem Reisebus. Der Reiseführer merkt es und legt eine kurze Kaffeepause an. Und beim Klönen über den Kaffee pausiert er auch von seinen pessimistischen Beobachtungen. Er rückt ein bisschen von dieser Unter-der-Sonne-Perspektive ab und setzt kurz einen anderen Akzent. Er spekuliert, er spielt mit einem Gedanken, mit einem, wie wäre es aber, wenn? Wie wäre es aber, wenn Gott doch im Bilde ist? Wenn unter der Sonne ist nicht alles. Und bis jetzt hat der Prediger in 2 ganzen Kapiteln Gott nur einmal erwähnt und ihm zwar nicht die besten Noten gegeben, solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Das ist der einzige Hinweis auf Gott bis jetzt. Aber Gott schenkt nicht nur Mühe und Qual, das gibt er jetzt zu, während dieser Kaffeepause sozusagen. Ist nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele gute Dinge sei bei seinen Mühen? Doch dies sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Verstand und Freude. Aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch dem gegeben werde, der Gott gefällt. Eine kleine Lichtstrahl in eine andere Welt. Ein kleiner Finger zeigt, dass er vielleicht doch nicht von dieser Unter-der-Sonne-Perspektive überzeugt ist. Aber es dauert nicht lange. Die Kaffeepause ist bald vorbei. Und mit einem abschließenden Kommentar ruft er uns zurück zu den Bussen. Auch das ist eitel und haschen nach Wind. Und vielleicht holt er seine Gitarre für dieses Lied in Kapitel 3, dieses Lied an die Zeit. Es ist ziemlich bekannt. Viele von euch werden das erkennen, wenn ich anfange, das zu anerkennen, also wenn ich anfange, das zu lesen. Aber die Frage, die dahinter steht, ist, wie sollen wir es verstehen? Ist die Zeit etwas Positives oder etwas Negatives? Ist die Zeit ein Segen für uns oder eher ein Tyrann? Ist sie ein Freund an unserer Seite oder ein Gegenüber, das uns bedroht, oder vielleicht beides. Vielleicht bestimmt die Situation, in der wir uns gerade befinden, unsere Reaktion, die Art und Weise, wie wir diese Zeilen hören. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Wie hast du dieses Lied an die Zeit empfunden? Findest du die Zeit jetzt als bedrohlich oder als ein Segen? Der Prediger scheint es etwas frustrierend zu finden, auch wenn er mit Gott rechnet hier. Man mühe sich ab, wie man will. So hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Dieser Frust, diese Unzufriedenheit ist noch dadurch verstärkt, dass Gott schon aktiv gewesen ist. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat Gott die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das klingt wieder positiv. Vielleicht, wenn wir mit Gott rechnen, dann wird alles gut. Er hat alles schön gemacht. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Aber nein, es gibt eine andere Seite dieser Medaille. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Das klingt fast gemein. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, zu merken, dass diese materielle Welt nicht alles ist. Er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir spüren, dass es etwas mehr geben muss. Aber er hat uns nicht das Zeug gegeben, dies zu erforschen. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Wir bleiben zumindest im Halbdunkel, wenn es um die Wege Gottes geht. Und wiederum schwingt das Pendel in die Richtung einer positiveren Auslegung. Er merkt hier zwei Lichtstrahlen. Wenn Gott schenkt, dann sollen wir es vielleicht doch fröhlich annehmen. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und Gottes Gaben kann man genießen. Auch wenn vieles sinnlos und nichtig scheint, kann man das immerhin. Das ist ein Lichtstrahl und der andere ist, wenn Gott etwas tut, dann kann man darauf bauen. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Es gibt eine Festigkeit und Sicherheit im Leben, wenn wir mit ihm rechnen. Und vielleicht werden wir dabei erkennen, dass er mit Absicht uns einiges vorenthalten hat. Zum Beispiel, die Fähigkeit, ihn voll, 100% zu erforschen. Und vielleicht hat er mit Absicht das so gemacht, dass unser Leben nicht immer so glatt läuft, wie wir es wünschen würden. Warum? Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Denn wenn Gott wirklich Gott ist, dann steht er außerhalb des Frustes unserer wiederkehrenden Mustern, von denen der Herausgeber schon gesprochen hat im ersten Kapitel. Aber hier wird es wiederholt, das ist sehr ähnlich wie Vers 11 auf eurer Lesung. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann steht er außerhalb dieser Welt. Und vielleicht lässt er uns teilweise im Dunkeln tappen, damit wir ihm fürchten sollen. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Es stimmt nicht, dass Gott sich überhaupt nicht geoffenbart hat, aber der Mensch kann nicht voll ergründen das Werk, das Gott tut. Der Prediger hat viel mehr zu sagen, wie wir nächste Woche sehen werden und hören werden. Aber das wäre vielleicht ein passender Punkt, hier aus dem Reisebus auszusteigen und kurz über das, was wir bis jetzt gehört haben, nachzusinnen. Ich denke, was hier vor allem rüberkommt, ist eine Sehnsucht. Er ist mit vielem, das er erlebt, nicht zufrieden, weil diese Sehnsucht ungestillt bleibt. Wir können es beschreiben, charakterisieren als eine Sehnsucht nach einer heilen Welt, wo nichts vergänglich ist, wo nichts umsonst und nichtig ist, wo alles einen Sinn hat und geordnet ist. Oder wir könnten es einfach als eine Suche nach Sinn beschreiben. Wir Menschen spüren, dass mehr zum Leben gehört als nur existieren, vor sich hin vegetieren sozusagen. Leben und arbeiten und essen und schlafen, auch wenn das alles uns Spaß macht, das reicht nicht. Wir haben eine Sehnsucht für mehr. Wir merken, dass alles ohne einen weiteren Sinn ein Haschen nach Wind ist, das nicht befriedigt. Und wenn du diese Sehnsucht in dir erkennst, aber noch nicht an Gott glaubst, dann möchte ich dich die Frage stellen, woher kommt diese Sehnsucht? Könnte es sein, dass der Prediger recht hat, wenn er es damit begründet, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat? Und dass wir als einzige Wesen unter den Tieren sozusagen diese Ewigkeit in unserem Herzen spüren. Und wenn du es schon lange erkannt hast und im Glauben lebst, was könntest du vom Prediger und seiner Sehnsucht lernen? Vorerst dies. Das Leben ist nicht immer so ordentlich und aufgeräumt, so logisch und konsequent, wie wir es gerne hätten. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Das gilt auch für uns. Es ist gut, dass wir alles dran setzen, unseren Glauben zu verstehen, um fest im Glauben zu sein und Antworten zu finden, wo Gott Antworten gegeben hat. Wo Gott sich geoffenbart hat, dann sollen wir uns bemühen, diese Offenbarung zu empfangen und möglichst zu durchforschen und zu ergründen. Aber wir sollen nie vergessen, dass Gott Gott ist und nicht Mensch und letztendlich unerforschlich bleibt. Und alle unsere menschlichen Systeme, unsere systematische Theologie, wie wunderbar biblisch es auch sein mag, ist nur Stückwerk, um ein Wort von Paulus zu nehmen. Gott ist letztendlich unerforschlich. Wir sind Wesen, wir sind nicht der Schöpfer. Gott tut vieles, dass man sich vor ihm fürchten soll. Wir sollen, Teil von dieser Furcht ist zu erkennen, dass wir werden Gott nie voll und ganz verstehen und seine Wege in dieser Welt nie voll und ganz verstehen. Aber Gott, auf Gott können wir vertrauen. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Und ich schließe mit diesem Vers aus. Ich wollte Römer am Ende lesen, aber ich lasse euch das zu Hause machen, weil ich ein bisschen zu lang gewesen bin. Aber Römer 8, diese Verse sind Verse aus dem Neuen Testament, wo erklärt wird gewissermaßen, warum wir diese Frust in dieser Welt erleben, in dieser vergänglichen Welt. Aber zunächst ein Wort von Paulus in 1. Korinther 13, 11. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt, also in dieser Welt, meint er, wo wir noch sozusagen geistlich Kinder sind, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann, im Himmel sozusagen, in der neuen Erde und Himmel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir arrogant dir gegenüber gewesen sind, wo wir gedacht haben, wir sollten dich verstehen können, wo wir erwartet haben, dass du uns Rede und Antwort stellst und nicht erkannt haben, dass du eigentlich der Herrscher bist. Und wir kennen an, dass wenn es du nicht gibt, dann ist alles in dieser Welt nichtig und eitel und ein Haschen nach Wind. Wir danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast, sodass wir dich kennen können und stückweise zumindest wissen können, was deine Wege sind in diese Welt, deine Wege mit uns. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, der uns hilft, dich und deine Wege besser zu verstehen. Aber wir möchten auch bitten, dass wir den Demut haben, zu erkennen, dass wir dich nicht voll verstehen können. Die Demut haben, dir weiter zu trauen, auch wenn wir dich nicht verstehen, warum du etwas tust in unserem Leben. Gib uns diese Mischung, Herr, vom Heiligen Geist inspirierte und geleitete Weisheit und Heiliger Geist inspirierte Demut. In Jesu Namen. Amen.